Bobby.
Bei aller Liebe. Bei aller Liebe.
Bei aller Liebe. Darüber müssen wir reden.
Bei aller Liebe.
Bei aller Liebe. Wir müssen reden.
Will ich Kind? Und wenn ja, wie würde mein Alltag mit Kind aussehen? Wie mache ich es mit dem Arbeiten? Wer schaut wann zu dem Kind? Will ich und kann ich es überhaupt in die Kita geben?
Mit solchen Fragen ist man konfrontiert, wenn man sich überlegt, ein Elternteil zu werden oder allerspätestens dann, wenn ein Kind da ist.
Was Bedingungen der Schweiz zum Kind grossziehen sind, schauen wir heute an. Wo stehen wir im Moment? Und wie soll das Betreuen von Kind idealerweise geregelt werden? Das schauen wir aus einer politisch-aktivistischen Perspektive an.
Um die Frage zu beantworten, haben wir Simona Isler ins Studio eingeladen. Sie ist Aktivistin bei der Eidgenössischen Kommission Deine Mutter, kurz EKDM. Die Eidgenössische Kommission Deine Mutter setzt sich für gute Bedingungen, für gute Kinderbetreuung und eine feministische Mütterpolitik ein.
Simona Isler ist außerdem Historikerin und Co-Direktorin der Gosteli-Stiftung, einem Archiv zu der Geschichte der Schweizer Frauenbewegung. Sie spezialisiert auf die Geschichte der Frauenbewegung, vom Feminismus und der Arbeit von Frauen.
Die Sendung ist Teil unserer Serie zu reproduktiver Gerechtigkeit. Also Fragen, ob, wie, mit wem und unter welchen Umständen wir Kinder bekommen und sie grossziehen. Du, Olivia, führst das Gespräch heute und ich bin Monika und mache Technik. Nach dem nächsten Lied legen wir gleich los.
Liebe.
Wir müssen reden.
Hier auf Radio Rabe. Du hörst bei aller Liebe. Wir reden heute über die Bedingungen, die wir in der Schweiz haben, um Kind gross zu ziehen. Wie sehen die aus? Und wieso sind feministische AktivistInnen nicht zufrieden mit diesen Bedingungen? Bei mir im Studio ist heute Simona Isler. Sie ist Aktivistin bei der Eidgenössischen Kommission Deine Mutter, kurz EKDM. Und Historikerin. Simona, herzlich willkommen. Schön, bist du da.
Merci vielmals für die Einladung.
Simona, wenn du jetzt einer Person, die die Schweiz nicht kennt, erklären müsstest, wie Sorge für Kinder hier geregelt ist, wie würdest du das dieser Person beschreiben?
Dann würde ich sagen, Kinderbetreuung oder eben Sorge für Kinder ist in der Schweiz sehr privat geregelt. Es ist grundsätzlich, wird es als Privatangelegenheit angeschaut, das heisst, man muss selber schauen, wie man zu dem Kind schaut und wie man das finanziert, das Kind, wie man in Kontakt kommt mit anderen Müttern, anderen Eltern. Genau, also das hat schwerwiegende Konsequenzen, so der Grundsatz, dass es einfach etwas sehr Privates ist, aber darüber, das tun wir jetzt sicher noch vertiefen. Aber das finde ich so wie der Grundsatz, wo die Kinderbetreuungsregelung oder Politik in der Schweiz prägt.
So das Private. Ja. Ja. Wie erlebst du das im Alltag? Du bist Mutter von zwei Kindern. Hast du ein Beispiel, wo du das merkst?
Also, ich muss sagen, ich bin Mutter von zwei Kindern. Meine Kinder sind schon relativ gross. Die sind jetzt schon gleich 12 und 16. Und ich habe auch ein gutes Freundinnennetz und eine Familie, die mich zieht. Und dadurch merke ich das jetzt aktuell in meinem Alltag nicht mehr so extrem. Aber als die Kinder klein waren, oder vor allem als ich mein erstes Kind bekommen habe, da war ich 26 und an der Uni, Und ich habe mir vorgestellt, ja, nach 14 Wochen Mutterschaftsurlaub gehe ich zurück in die Uni, habe auf einer Redaktion gearbeitet, noch bei einer Zeitung, und fange dann wieder an zu arbeiten, lebe einfach mein Leben weiter. Und als das Kind auf die Welt kam, habe ich sehr stark gemerkt, dass das überhaupt nicht geht. Dass das nicht möglich ist, nach 14 Wochen wieder einfach Erwerbsarbeit plus Studium. Und wenn man das aber nicht kann und nicht will, und nicht möglich ist, dann hat man ein Geldproblem. Wie löst man denn jetzt das? Wenn man nicht, also entweder braucht man einen Mann, der reich ist, oder eine Familie, die ihm irgendwie ein Vorerbe gibt und so. Und dort habe ich gemerkt, dass ich das jetzt einfach ganz alleine eigentlich oder mit meinem nächsten Umfeld muss lösen, das Problem. Und dass es keine gesellschaftliche Lösung gibt für das Problem, das ich dann habe mit einem Baby und einem Studium und einen Job. Es gibt keine anständige Elternzeit oder Mutterschaftsurlaub, wo wir würden möglichen, langsam wieder einzusteigen. Es gibt kein anständiges Stipendienwesen. Also für alle nicht, aber insbesondere auch nicht für so Extremsituationen. Und es ist klar, man muss dann entweder selber schauen oder muss auf Freundinnen und Familie, also auf private Netzwerke zurückgreifen. Wenn man die hat, hat man Glück gehabt. Aber wenn man die nicht hat, wenn man zum Beispiel in der Schweiz aufgewachsen ist, dann ist es sehr, sehr schwierig.
Mhm, du sagst in dem Fall eben, das lange nicht. Genau, jetzt eben zum Beispiel der Mutterschaftsurlaub, den es ja gibt, aber du würdest sagen, das ist zu wenig und zu kurz.
Das ist ein Skandal aus meiner Sicht, dass man das Gefühl hat, nach 14 Wochen können Mütter wieder einen Erwerbsarbeitsplatz. Das ist in keinem anderen europäischen Land so. Und man merkt es zum Beispiel daran, oder man sieht es daran, dass es die Mütter nicht machen, oder über 80% von den Müttern gehen nicht zurück an den Erwerbsarbeitsplatz nach 14 Wochen. Entweder künden sie oder sie nehmen unzahlte Mutterschafts-, also unzahlte Urlaub. Und das heisst eigentlich, sie nehmen eine Art Elternzeit oder eine Art längeren Mutterschaftsurlaub, aber sie finanzieren es privat. Also es war bei mir auch so gewesen. Ich habe gemerkt, ich brauche mindestens ein halbes Jahr. Ein Jahr wäre schön gewesen, das konnte ich mir aber nicht leisten. Und ich habe einfach mein Sparkonto halt gebraucht für das, zweimal, beim ersten Kind und beim zweiten Kind. Das heisst, ich bin immer noch auf keinen grünen Zweig beim Sparen. Das ist nicht tragisch, aber das zeigt einfach, wo es nicht geht, sucht man eine Lösung. Und man muss es aber privat finanzieren, jetzt in diesem Fall, oder organisieren. Und also man sollte mal rechnen, wie viel Geld, privates Geld, eigentlich ausgegeben wird für Mutterschaftsurlaub und Elternzeit, weil die Bedingungen nicht stimmen. Und das ist eigentlich eine Quersubventionierung, oder? Eigentlich die private, die Eltern, oft eben Mütter, eine staatliche Aufgabe finanzieren. Und ich finde, das geht eigentlich überhaupt nicht, ja.
Das als ein Beispiel, über das können wir auch noch mehr reden. Gibt es noch andere Sachen, die du kritisieren würdest? Jetzt eben das Private, über Mutterschaftsurlaub haben wir schon geredet.
Genau, jetzt haben wir vor allem über die Bedingungen von der Kinderbetreuung der eigenen Kinder im eigenen Haushalt geredet. Da finde ich Mutterschaftsurlaub eben sehr, sehr ein wichtiges Thema, aber es gibt noch andere. Aber vielleicht der zweite grosse Bereich, den man auch nie vergessen darf, wo die Bedingungen auch sehr prekär sind, ist halt, ist die zahlte Kinderbetreuung, also die Dienstleistung vom Kinderbetreuer, zum Beispiel in Kitas, aber auch in Tagesschulen oder auch die frühkindliche Bildung, zum Beispiel in Kindergärten etc. Dort merkt man das gleiche Problem auch. Der Bund oder der Staat fühlt sich nicht verantwortlich, eine Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Es gibt gewisse Gemeinden, eben vielleicht eine Stadt Bern, die dann etwas macht. Aber es gibt keine Verpflichtung. Es ist jeder Gemeinde und jedem Kanton überlassen, ob sie etwas zur Verfügung stellen oder nicht. Und das führt einfach dazu, dass wir ein riesen Flickwerk haben. In einigen Gemeinden gibt es Kitas, Tagesschule, in anderen gibt es sie nicht. In einigen Orten sind sie subventioniert, in anderen Orten nicht. Und das führt dazu, dass wir erstens viel zu wenig ein kleines Angebot haben. Aber zweitens ist das Angebot auch sehr teuer im Vergleich. Also je nachdem, wo man wohnt, zahlt man einfach den ganzen Preis selber. Und drittens führt das auch dazu, dass die Arbeitsbedingungen und Qualität am Schluss von der Kinderbetreuung in vielen Kitas nicht stimmt. Das sagen gerade auch die Betreuenden, die ja also einen Beruf lernen, den sie gerne machen, den sie wollen machen, wo sie auch sehr intrinsische Motivation haben oft und sich eigentlich darauf freuen. Und ganz viel, wie sie die Ausbildung gemacht haben, steigen sie wieder raus aus dem Beruf, weil sie den Beruf nicht so können ausüben können, wie sie es gelernt haben und wie sie wissen, dass es gut wäre, nämlich mit Zeit für die Kinder, mit Raum für Beziehung etc. Und dort merkt man einfach auch, dass es eben jetzt auf der Ebene der Finanzen, dass der Staat nicht bereit ist, das zu finanzieren, so wie man sollte, für das Bedingungen würden stimmen. Und das heisst, die Kitas probieren halt, was geht, Und über das, was sie einnehmen können, ein bisschen Subventionen, aber vor allem auch Elternbeitrag. Und das Geld reicht nicht, für eine Kita gut zu führen, so wie es sein sollte.
Also eigentlich zu wenig finanzielle Unterstützung bei den Kitas, eben auch im Privaten. Du hast vorher Stipendien angesprochen. Wieso braucht es denn die finanzielle Unterstützung? Oder man könnte ja sagen, das ist eine individuelle Entscheidung, ein Kind zu haben. Wieso staatliche Gelder für das brauchen?
Genau, das ist so der Schweizer Konsens. Das ist eine individuelle Entscheidung, das ist eine Privatsache. Da müssen halt alle selber schauen. Ich finde das nicht. Ich finde, wir können natürlich als Gesellschaft sagen, wir brauchen keine Kinder. Das ist okay. Ich finde, das ist eine traurige Vision. Ich möchte gerne in einer Welt leben mit Kindern. Und ich möchte in einer Welt leben, wo es Kinder und den Leuten, die zu den Kindern schauen, dass es denen gut geht. Wo ich finde, es ist, das kann man ausweiten auf die ganze Care-Arbeit. Also es geht ja, Kinderbetreuung ist ein grosser Schnitz, aber es gibt ja auch Betreuung von älteren Menschen oder von kranken Menschen. Das sind Menschen, die auf Betreuung angewiesen sind. Also Kinder sterben, wenn man nicht zu ihnen schaut. Wie auch kranke Leute, je nachdem wie krank sie sterben, wenn man nicht zu ihnen schaut oder dass es ihnen auf jeden Fall schlecht geht. Und dort als Gesellschaft sagen, das ist uns gleich, finde ich relativ barbarisch. Also mir dünkt irgendwie selbstverständlich, dass wir zusammen die Verantwortung dafür haben, dass es die Menschen, die abhängig sind von anderen, die nicht gross und unabhängig und stark sind, dass es denen gut geht. Und oder die Leute, die ganz nah dran sind, die eben den Beruf gelernt haben, die in ihrer Kita arbeiten, oder die Mütter, die Kinder gebären und dann ganz nah an den Kindern sind, die spüren die Not. Wegen dem ist es ja auch so schwierig, man kann nicht streiken als Mutter. Weil wir weiss ja, oder auch in einem Spital, wenn man in einem Spital arbeitet, ist es ganz schwierig zu streiken, weil wir weiss ja, was man verursacht, wenn man die Arbeit nicht leistet, nämlich, dass es dann jemand anderem schlecht geht. Und wegen dem funktioniert es quasi auch. Oder? Man kann es privatisieren und es wird immer Menschen geben, die das machen, weil irgendjemand muss es machen. Wenn man es nicht macht, ist es eigentlich passiert ein Desaster. Und von dem her finde ich es gemein, wenn wir sagen, ja, Privatsache, weil irgendjemand wird es machen, aber sie werden einfach einen hohen Preis zahlen dafür. Anstatt, dass wir sagen, wir kümmern uns alle darum und teilen die Kosten für das, die Leute, die es wollen machen und motiviert sind, das zu machen, dass die das können machen, ohne drunter zu leiden.
Also so eine gemeinsame gesellschaftliche Verantwortung und eben auch so, du hast jetzt das Existenzielle angesprochen, also eben, wo das Sorgen, die Arbeit, das Betreuen beinhaltet.
Es ist nicht ein Luxusprodukt, oder, wo man sich leisten kann, wie eine Weltreise, sondern es ist notwendige Arbeit. Wenn man sie nicht macht, dann geht es anderen Leuten schlecht oder dann leiden andere Leute drunter oder sie sterben sogar. Also es ist notwendige Arbeit und es ist auch Arbeit, wo jetzt darüber raus, also zuerst mal zu überleben sichert, das ist so die Notwendigkeit, aber darüber raus auch das Leben lebenswert macht. Also es ist auch schöne Arbeit, es ist wichtige Arbeit. Und das ist eigentlich, ja, glaube den Leuten schon klar, aber ich finde, das kann man nur leben, wenn man als Gesellschaft Verantwortung übernimmt.
Mhm. Und du findest eben, also das Finanzielle, das ist zentral. Es braucht mehr Geld in diesem Bereich.
Es geht um eine Umverteilung von Ressourcen. Wir sagen immer in der EKDM, Zeit und Geld für gute Kinderbetreuung. Und es ist wirklich krass, oder, wie in der Schweiz einfach der ganze Bereich, also eben wieder der ganze Care-Bereich, aber halt auch die Kinderbetreuung einfach massiv unterfinanziert ist. Weil man das Gefühl hat, das ist Privatsache, soll alles selber schauen. Weil man halt nicht das Geld nicht hat, dann ist es sehr schwierig, gute Lösungen zu finden. Ja, also es braucht massiv mehr öffentliches Geld. Also der Staat müsste dort verantwortlich übernehmen, die Gesellschaft müsste verantwortlich übernehmen und sowohl in die Haushalte Geld umverteilen, wie auch in die Institutionen, die Kinder betreuen, Geld umverteilen, wo die sind unterfinanziert und haben grosse Schwierigkeiten, mit diesen Budgets zu wirtschaften. Und Geld übersetzt sich halt relativ eins zu eins in Zeit. Wegen dem reden wir auch für Zeit. Also Zeit ist ohne wichtige Ressource. Aber für das du Zeit hast, dass du dich kannst gut um ein Kind kümmern, jetzt, ob in einer Kita oder bei dir daheim, die Zeit die kannst du dir mit Geld kaufen. Sonst ist es sehr, sehr schwierig.
Wie nachher das auch konkret aussieht, über das reden wir auch noch. Eben was da, wie das ganz konkret nachher eben so eine Veränderung wird aussehen. Du hast eben noch über eine Mutterschaftszeit geredet. Im Kanton Bern ist ja auch darüber abgestimmt worden, über eine ältere Zeit. Das ist abgelehnt worden. Was sagst du da dazu? Also, das ist eben offenbar ist jetzt so eine Veränderung nicht gewollt gewesen.
Ja, aber ich glaube, das ist sehr tief irgendwo in der DNA von der Schweiz. Also, man sagt ja oft, die Schweiz ist so konservativ. Ich habe das Gefühl, das ist die falsche Beschreibung. Ich glaube, das Problem von der Schweiz ist, dass sie so liberal ist. Also wirtschaftsliberal meine ich jetzt, nicht gesellschaftsliberal. Und das heisst eben, wir können ja alle machen, was wir wollen. Ich meine, die Schweiz, eben der Schweizer Staat sagt, oder die Politik sagt ja den Müttern nicht, bleib daheim bei deinem Kind 2 Jahre oder 5 Jahre, wo man dann sagen könnte, das ist jetzt ein bisschen konservativ oder zwingt es sogar dazu. Sondern der Staat sagt ja, gang nach 14 Wochen wieder arbeiten. Also das, wegen dem finde ich eigentlich konservativ die falsche Beschreibung. Ich habe das Gefühl, das Problem ist wirklich, dass man kann machen, was man will, aber man muss es halt selber finanzieren. Und ich glaube, das ist sehr tief drin und ich weigere mich dort ein bisschen einfach nur Realpolitik zu machen. Natürlich ist das auch wichtig und das ist auch eine Arbeitsteilung, aber als EKDM wollen wir wie in die Weite schauen und wirklich sagen, hey, es geht hier um ganz Grundsätzliches und wenn wir von Mutterschutz reden, dann braucht es, dann wollen wir ein Jahr und nicht 20 Wochen statt 14, so. Und ich glaube, es ist wichtig, dass es diese Stimme gibt, um wie vielleicht mittelfristig aus dem sehr tief verankerten Selbstverständnis von, dass eben viele Sachen einfach privat sind und nicht eine gesellschaftliche Verantwortung rauszukommen. Das ist unser Ziel.
Woher diese Vorstellungen kommen, über das reden wir auch gleich nach dem nächsten Lied und dann auch noch eben über eure Forderungen, über die Veränderungen, die ihr euch wünscht. Bleibt also dran. Wir hören jetzt ein Lied, das du mitgebracht hast, «Rin del Angelito Letra». Was ist das für ein Lied?
Das ist ein Lied von Violeta Parra. Sie ist eine chilenische Liedersammlerin und Liedermacherin. Also sie ist schon länger gestorben. Ich habe recht persönlich Lieder mitgebracht, die mich selber sehr berühren, aber gleich vielleicht eine kleine Verbindung haben zum Thema. Ich finde sie eine sehr berührende Sängerin von ihrer Stimme her, wie sie tönt, aber auch ihr Leben. Und sie kommt aus Lateinamerika, also aus Chile. Und ich finde die lateinamerikanische Frauenbewegung immer wieder sehr inspirierend für uns hier. Das merkt man ja auch, wie sie es schaffen, mit zum Beispiel mit der Performance und Vialodor und Tu Camino, bis einfach das ist weltweit und wir in der Schweiz haben es auch nachgemacht. Und ich habe das Gefühl, das ist eine wichtige Ressource, die wir haben, dort in Verbindung zu sein, eben mit anderen Kontinenten, zum Beispiel Lateinamerika. Und das Lied geht um ihr Kind, das ist gestorben, das klein war. Es ist ein sehr trauriges Lied.
Ya se va para los cielos ese querido angelito a rogar por sus abuelos, por sus padres y hermanitos. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio adentro de una amapola o dentro de un pajarito. La carne, el alma busca en la altura la explicación de su vida cortada con tal premura. La explicación de su muerte prisionera en una tumba. Cuando se muere la carne, el alma se queda pura.
Robe.
Du hörst die Sendung «Bei aller Liebe». Wir reden heute über das Betreuen und Grossziehen von Kindern und wie die gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen dazu sind. Zu Gast bei uns ist Simona Isler. Sie ist Aktivistin bei der Eidgenössischen Kommission «Deine Mutter» und Historikerin. Ihre Dissertation hat sie über die Politisierung der Arbeit in der Frauenbewegung um 1900 geschrieben. Sie kritisiert die aktuellen Bedingungen der Kinderbetreuung in der Schweiz. Simona, du bist auch noch Historikerin. Wenn wir jetzt zurückschauen, woher kommen denn so die aktuellen Bedingungen und auch die Vorstellungen in Bezug aufs Kinderbetreuen?
Ja, genau. Ich bin Historikerin und ich habe mich tatsächlich für die Themen angefangen zu interessieren. Eben, ich habe es erzählt, wo ich irgendwie nicht zufrieden war mit der Situation. Und eben auch habe gemerkt, mir geht es jetzt nicht darum, ich will jetzt nicht in erster Linie mein Kind loswerden oder die Arbeit mit dem Kind. Ich will nicht in erster Linie keine Hausarbeit und Kinderbetreuung mehr leisten, aber ich will irgendwie einen anderen Zugang haben zu dieser Arbeit. Und ich habe mich einfach interessiert dafür, wie es historisch war. Oder ich war auch schon in der feministischen Bewegung und war auch ein bisschen unzufrieden mit den Antworten, die ich dort bekommen habe oder mit der Thematisierung. Und ich schaue in die Quellen, wie war das in den 70er Jahren, wie hat man in den 70er Jahren in der Frauenbewegung über Hausarbeit geredet, aber dann vor allem auch, wie hat man um 1900, um die Jahrhundertwende über Hausarbeit geredet. Und meine grosse Überraschung war, und da komme ich auf deine Frage, dass es Hausarbeit um 1900 nicht gegeben hat. Mhm. Also, Hausarbeit ist ja wirklich so unzahlte Hausarbeit auf der einen Seite, zahlte Erwerbsarbeit auf der anderen Seite. Das eine ist im Büro oder in der Fabrik vielleicht noch mehr um 1900 oder einfach ausser Haus und da gibt es Lohn. Und das ist etwas Öffentliches, da macht man Ausbildung dafür. Das kommt der Politik vor. Und das andere ist im Haus, ist privat, ist unzahlt und ist eigentlich auch nichts Politisches. Und das hat mich sehr spannend gedacht, zu merken, dass um 1900 dass ganz andere Kategorien von Arbeit, also Arbeit ganz anders kategorisiert hat. Zum Beispiel, sie sind sich auch nicht alle einig, aber eine wichtige Gruppe der gemeinnützigen Schweizerischen Frauenverein hat von hauswirtschaftlicher Arbeit geredet. Und hauswirtschaftliche Arbeit ist nicht Hausarbeit. Hauswirtschaftliche Arbeit ist fast ein bisschen etwas, so wie dem, was wir heute Care-Arbeit sagen. Also Arbeit, die man leistet am Mensch. Aber die kann bezahlt sein, die kann unzahlt sein, die kann außerhalb vom Haus sein, die kann innerhalb vom Haus sein. Das ist wie so eine grosse Klammer um Arbeit, die Frauen machen. Und ihnen war es sehr, sehr wichtig gewesen, an dieser Stelle um die Jahrhundertwende wie zu schauen, dass die Arbeit nicht an Wert verliert. Wo sie schon gespürt haben, ist jetzt meine Interpretation, dass hier etwas, was sie traditionellerweise oder Arbeitstätigkeit, die sie traditionellerweise schon lange machen, plötzlich in Frage gestellt wird oder eben ins Private verdrängt wird. Und das war es aber um 1900 noch nicht gewesen. Und vielleicht kann ich jetzt noch einen Schritt...
Aber vielleicht kurz, also wie muss man sich vorstellen? Eben, es war nicht privat gewesen. Also, ist es viel mehr kollektiv geregelt gewesen, dass man das Kind abgegeben hat, wenn man in die Fabrik arbeiten oder wie?
Nein, es ist mehr der Blick auf die Arbeit. Oder? Also, man kann sich vielleicht vorstellen wie ein Bauernhof. Ein Bauernhof arbeiten alle in die gleiche Kasse oder auch ein Bäckereisbetrieb, der ein Familienbetrieb ist, ein Gewerbebetrieb. Es arbeiten alle in die gleiche Kasse. Jemand geht vielleicht gerade Kuhmilch und jemand arbeitet im Garten. Es sind unterschiedliche Tätigkeiten. Die sind vielleicht näher am Haus und die anderen Tätigkeiten weiter auf dem Acker. Aber wir arbeiten alle in die gleiche Kasse. Es ist eine gemeinsame Ökonomie. Es ist eine Ökonomie vom Haus. Und Kinder essen am Tisch, Knechte und die Mägde essen am Tisch. Wie man kocht, dann kocht man nicht privat für die Familie, sondern man kocht für einen Betrieb. Und wie man die Eier auf dem Markt verkauft, ist das gleich viel wert, wie wenn man die Milch melkt. Oder sagen wir, wie man die Milch melkt, ist gleich viel wert, wie wenn man die Milch auf dem Markt verkaufen kann. Also es ist wie eine gemeinsame Ökonomie, wo alle Tätigkeiten wichtig sind für die Ökonomie und man eben nicht ich kann sagen, für die einen gibt es Lohn, das ist Ökonomie, und die anderen sind unzahlt, das macht man nur für die eigenen Kinder, und wegen dem ist es irgendwie privat. Die Aufteilung, der Split, hat es noch nicht gegeben, oder ist erst gerade im Entstehen begriffen gewesen. Und das hat zu tun mit der Industrialisierung, mit der Entstehung des Kapitalismus, dass es immer weniger Landwirtschaft, immer weniger gewerbliche Betriebe und eben immer mehr Fabrik oder auch Dienstleistungsberufe außerhalb, wo es eben dann die Männer gehen arbeiten und kommen am Abend heim. Und die Frau bleibt daheim und macht vielleicht eigentlich ähnliche Tätigkeiten wie früher, aber sie haben auf einmal ganz eine andere Bedeutung. Weil auf der einen Seite hat man Lohn, auf der anderen Seite hat man keinen Lohn. Das eine ist im versteckten Privaten und das andere ist im öffentlichen Betrieb. Und vorher war der Betrieb und das Haus örtlich am gleichen Ort gewesen. Und die Kasse, die man drin geschafft hat, war die gleiche Kasse gewesen. Und das hat sehr viel verändert im also in der Unsichtbarmachung von diesen Tätigkeiten, die Frauen haben gemacht haben, als Arbeit. Dass es plötzlich nicht mehr Arbeit war. Genau. Aber ich habe schon gesagt, Frauen haben das gemerkt und sich dagegen gewehrt, von Anfang an.
Kannst du noch etwas mehr dazu sagen, zu diesem Widerstand? Also wie ist das nachher ausgehandelt worden?
Ja, es ist, also was mich beeindruckt, wenn man eben die Frauenorganisation um 1900 anschaut, ist, dass das für sie sehr selbstverständlich ist. Oder sie haben sich das nicht müssen wie zurückerobern. Mal, aber das ist Arbeit. Sie haben auch nicht müssen behaupten, mal, aber das ist im Fall auch Arbeit. Und das ist auch wichtig für die Ökonomie. Und wieder verstehen, warum. Und dann argumentieren, warum. Und mit Zahlen kommen, so wie nicht jetzt. Sondern das ist selbstverständlich gewesen, dass das Arbeit ist und dass das gesellschaftlich wichtige Arbeit ist, die Arbeit, die sie leisten. Im Haus, aber auch außerhalb. Es ist auch, eben auch die Grenzen sind nicht so klar gewesen. Und sie haben dann verschiedene Sachen, Konzepte gehabt und auch nicht alle sind sich einig gewesen, aber zum Beispiel etwas, was wichtig war, dass sie wollen, ihre Arbeit zum Beruf machen. Sie haben zum Beispiel ganz viele Schulen gegründet und gefunden, hauswirtschaftliche Bildung ist nicht wichtig gewesen. Und jetzt kann man sagen, oft kommt man mit dem Gegenwartsbericht und denkt, die sind konservativ gewesen, die wollen, dass Frauen im Haus sind. Aber ich würde es ganz anders lesen. Ich würde sagen, nein, sie wollen, dass die Arbeit, die Frauen machen, zu einem Beruf wird, wie die Männerarbeit, und dass die durch das, dass sie ein Beruf ist, Lohn einbringt, öffentlich anerkannt ist, Teil ist vom politischen Raum und eben nicht vom privaten Raum. Und das ist, die Strategie ist, kann man sagen, ist nicht aufgegangen. Also heute es gibt natürlich Hauswirtschaft, gibt es einzelne Berufsfelder, aber der Grossteil von Hausarbeit ist nicht Berufsarbeit, bringt keinen Lohn, braucht keine Bildung. Das sind so wichtige Aspekte. Aber dann war das eine realistische Idee und eine sehr nachvollziehbare Idee. Unsere Tätigkeiten sind auch ist Arbeit und wegen dem auch Beruf. Das ist so ein Beispiel. Genau.
Würdet ihr euch auch einreihen, so ein in dieser Tradition, ihr von der Eidgenössischen Kommission, deine Mutter?
Ja, genau. Vielleicht kann man noch einen Zwischenschritt machen. Es hat ja in den 70er Jahren die Lohn für Hausarbeitsbewegung gegeben. Eine globale Bewegung, die ich sehr wichtig finde. Die haben anders argumentiert. Das war ein anderer politischer Kontext. Aber die Idee ist eine ähnliche. Oder? Also die Arbeit, die daheim geleistet wird, ist wichtige gesellschaftliche Arbeit. Sie ist gleichzeitig wie sie das nicht ist, hat es verheerende Konsequenzen für die Frauen. Also man kann wie die Befreiung der Frauen nicht denken, ohne die Arbeit mitzudenken. Und sie haben gefunden, wenn man will, die Arbeit aus dem Privaten rausnehmen und will die Frauen ermächtigen, dann braucht es Geld, dann braucht es einen Lohn, für das Frauen überhaupt die Möglichkeit haben, mitzureden, in was für eine Gesellschaft sie leben wollen, etc. Und ich würde sagen, ja, wir können uns in dieser Tradition einreihen, aber auch seit den 70er Jahren ist wieder viel passiert. Und etwas, was mir aber sehr wichtig dünkt, ist, dass seitdem, es hat schon vorher einen Dienstleistungsbereich gegeben mit Kinderbetreuung und Gesundheit, aber der ist seit den 70er Jahren enorm gewachsen. Also wir haben heute viel mehr quasi Care-Arbeit oder Kinderbetreuung, die im bezahlten Sektor und nicht mehr im unbezahlten geleistet wird. Der Anteil im unbezahlten Bereich ist immer noch riesig, aber es hat ohne Verschiebung gegeben oder es hat ein neues oder einen grossen Sektor haben wir heute, wo Frauen zahlt das Gleiche machen, was sie früher unzahlt haben im Haushalt gemacht. Und mir denke es sehr wichtig, dass man das mitdenkt. Und eben nicht das eine gegen das andere ausspielt, wie man, jetzt sagen wir, Lohn für Hausarbeit oder mehr Geld für Haushalt mit Kind fordert, dass man gleichzeitig eben Kitas nicht vergisst. Und dort wirklich nicht ein Modell befürwortet oder sagt, es muss so oder so laufen, sondern überall für gute Betreuungen sorgt, für gute Bedingungen sorgt, für das man kann, ja, dass man möglichst viel Handlungsspielraum hat, wie will man seine Kinder betreuen oder betreuen.
Mhm. Eben das Verständnis von Arbeit und wie man es aufteilt, hat sich verändert. Könnte man jetzt nicht auch sagen, dass das vielleicht auch mehr Freiheit für Frauen bedeutet, eben dass sie mehr Lohnarbeit gemacht haben, eben ein bisschen weg von einem Haushalt, von dem. Was willst du da dazu sagen?
Ja, das Problem ist, dass das nicht ist passiert. Also es ist ja nicht so, dass Frauen machen mehr Lohnarbeit, Erwerbsarbeit. Also seit den 70er Jahren ist die Frauen- und Mütter-Erwerbsquote massiv gestiegen. Wobei man auch immer wieder ein bisschen relativieren muss. Um 1900 war es eine sehr weibliche Industrialisierung in der Schweiz. Es hat sehr viele Frauen gegeben, immer schon in der Fabrik. Also ich würde das auch nicht so linear, aber gleich, es hat eine Zunahme gegeben. Aber die Hausarbeit ist nicht weg von den Frauen. Also es hat keine Umverteilung gegeben oder nur sehr minim, quasi, sagen wir zum Beispiel zwischen den Geschlechtern. Und lustigerweise, und das ist für mich ein kleines Rätsel, dem müssen wir mal nachgehen, hat das Volumen an unzahlter Arbeit nicht abgenommen insgesamt. Obwohl der Dienstleistungssektor außerhalb der Haushalte im Bereich Kinderbetreuung massiv hat zugenommen. Und warum genau, dass die Belastung durch die Verschiebung nicht abnimmt, das ist eine Frage, die ich selber noch keine Antwort darauf habe. Aber was man kann sagen, das Resultat von mehr Erwerbsarbeit war einfach eine massiv höhere zeitliche Belastung für die Frauen. Plus, dass die Löhne in den Sektoren, die sie entstanden, wo die Frauenerwerbssektoren sind, nicht mithalten mit den Männerlöhnen. Die sind massiv tiefer. Das hat wieder mit der Unterfinanzierung zu tun, etc. Und das heisst, auch die andere Hoffnung, die man hatte, nämlich Frauen werden dann finanziell unabhängig durch Erwerbsarbeit, die ist nicht eingetroffen. Von einem Teilzeitlohn in der Kita kann man nicht leben und nicht eine Familie ernähren. So. Und das ist wie, also dort habe ich schon das Gefühl, müssen wir nochmal über Bücher. Und dass allein mehr Erwerbsarbeit für Frauen irgendwie das Problem anscheinend nicht löst.
Ja. Genau, sondern eben auch mehr Finanzierung, das fordert ihr. Über diese Forderungen reden wir gerade nach dem nächsten Lied. Du hast nochmal eins mitgenommen, und zwar «We Cry Together». Was ist das für ein Lied? Und von wem ist es?
Das ist ein Lied von Kendrick Lamar, das er zusammen mit Taylor Page singt oder rappt. Ich hatte ein bisschen Angst, das Lied vorzuschlagen, aber ich habe es jetzt gleich mitgebracht. Ich finde, also, wir können es so ausholen zum Zusammenhang mit dem Thema. eine Beziehung zu führen, eine glückliche Beziehung zu führen mit deinem Kindsvater, ist eine riesengroße Herausforderung, wo ganz viele von uns daran scheitern und daran trauern. Und ich habe das Gefühl, es ist ein Geschlechterkampf, ihr werdet es hören. Sie machen auch ganz viele Vorwürfe in diesem langen Lied. Und mich hat das wahnsinnig berührt und abgeholt, wo ich das Gefühl habe, sie bringen sehr viel auf eine sehr brutale Weise, muss man sagen, extrem auf einen Punkt, wo das irgendwie grosse Missverständnisse gibt zwischen Männern und Frauen in Heterobeziehungen. Und oft eben mit Kindern ist das wie immer noch mal einer obendrauf oder noch mal mehr Missverständnisse obendrauf. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, das viele Mütter darunter leiden.
Whatever, nigga, I'm off you
your
now.
Your evil ass kept me well in doubt.
Pussy nigga, best watch your mouth.
Pussy in mouth is all you got.
Lay this pussy back on the couch.
Doggy style, then you get on top.
Fuck me, nigga.
I'ma fuck you, bitch.
Nah, fuck me, nigga, fuck me.
I'ma fuck you, bitch.
Nah, fuck you, fuck me.
You playing, man.
Fuck me.
Nah, you playing.
Stop tap dancing around the conversation.
Bei aller Liebe. Aber wir müssen reden.
Du hörst bei aller Liebe. Wir reden heute über Kinderbetreuung, Care-Arbeit und wie die geregelt wird. Bei mir im Studio ist Simona Isler. Sie ist Teil von der Eidgenössischen Kommission Deine Mutter, kurz EKDM, und Historikerin. Bei der EKDM setzt ihr euch für andere Bedingungen zum Kinder haben und betreuen ein. Simona, was fordert ihr genau?
Wir fordern ganz kurz viel mehr Zeit und Geld für gute Kinderbetreuung in den Haushalten, aber auch in den Kitas, Tagesschulen, Kindergärten. Und das kann man auch konkretisieren, aber das ist so wie die Überschrift über
Zeit
alle unsere Forderungen.
Ja. Ja. Und eben, was heisst das konkret? Fangen wir mal mit dem Geld an. Mehr Geld.
Mit dem Geld. Ich sage nochmal, was es heisst, dass der ganze Sektor so unterfinanziert ist in Zahlen und dann, was man dagegen machen könnte. Also es bedeutet, zum Beispiel haben Frauen in der Schweiz 100 Milliarden weniger Einkommen pro Jahr als Männer. Und das ist so, weil sie viel mehr unzahlte Arbeit leisten, nicht nur Kinderbetreuung, auch andere Betreuungsarbeit, und weil sie im Sektor arbeiten, eben hauptsächlich der Care-Sektor, Spitäler, Kitas etc., wo sie tiefere Löhne haben als Männer in den typisch männlichen Sektoren. Und das heisst einfach, es hat massive finanzielle Konsequenzen, oder, für das Portemonnaie von Frauen. Man kann so zwischen Haushalt sagen, Haushalt mit Kind, Haushalt ohne Kind. Wenn man Kinderbetreuung würde mitrechnen, die daheim passiert, hat die einen Wert von 6'000 Franken im Monat. Also jeder Haushalt mit Kind, wie man jetzt das würde ausrechnen, was bedeutet die Arbeit in Lohn, hat jeder Haushalt mit Kind ein Zusatzeinkommen von 6'000 Franken. Einfach um so ein bisschen die Dimensionen, es geht wirklich um viel Geld. Und jetzt, was kann man machen? Eben, wir probieren immer beide Sektoren zu denken. Und im Haus, für die eigenen Kinder, für die eigene Familie, braucht es massiv ausgebauten Mutterschutz. Von dem haben wir es schon gehabt, 14 Wochen lang nehmen. Wir brauchen auch einen Mutterschutz vor der Schwangerschaft. Es geht ohne, dass man bis zu der ersten Wehe einfach muss am Erwerbsarbeitsplatz erscheinen. Dann braucht es eine Elternzeit. Wir sind aber der Meinung, dass Mutterschutz und Elternzeit nicht das Gleiche ist.
Was ist der Unterschied?
Elternzeit braucht es, damit man Eltern sein kann, Eltern werden, gemeinsam oder auch getrennte Bezugsmöglichkeiten. Und die sollen auch Väter zustehen, möglichst flexibel, dass die Leute schauen können, welches Modell entspricht ihnen am besten. Aber all das, was den gebärenden Müttern, was die leisten, im Zusammenhang mit Schwangerschaft, Geburt und Stillen, braucht normal eine zusätzliche und separate Lösung. Und man kann das nicht in Elternzeit subsumieren, sonst wird es nämlich wieder unsichtbar und privat. Also wegen dem möchten wir das gerne differenzieren und wirklich über beides nachdenken. Dann, was es unbedingt auch braucht, ist, dass die unzahlte Arbeit in allen Sozialversicherungen relevant ist. Also dass sie, zum Beispiel in der AHV haben wir ja das. Wir haben ja Betreuungszeit von den eigenen Kindern ist AHV-relevant, aber das ist das einzige Beispiel, ein super Beispiel, eine Erfolgsgeschichte aus der Frauenbewegung. Das sollte man verallgemeinern auf alle anderen Sozialversicherungen. Und dann, man kann es Lohn für Hausarbeit nennen, aber das ist sehr oft sehr provozierend. Man kann auch Transferzahlungen sagen, zum Beispiel. Da könnte man sich am Modell von der Landwirtschaft orientieren. Bauern in der Schweiz bekommen Transferzahlungen, weil sie gesellschaftlich wichtige Aufgaben wahrnehmen in der Landschaftspflege, dass unser Kulturland nicht verloren geht. Und warum nicht, könnte man auch über Transferzahlungen nachdenken für in Haushalten, wo eben Kinderbetreuung passiert.
Eben Lohn für Hausarbeit könnte man jetzt nicht sagen, ja, wenn jetzt einfach beide genau 50-50 würden arbeiten, dann wäre eigentlich das Problem gelöst, wenn der Lohn genug gut ist. Wieso nicht höhere Löhne bei der Lohnarbeit?
Ja, also gut, das ist muss ich aushalten. 50-50 ist, wie du es jetzt schon ein bisschen angetönt hast, ist ein Luxusmodell, das sich die allerwenigsten Leute können leisten unter den heutigen Bedingungen. Es wird ohne ein Luxusmodell bleiben und dort ist es eben wichtig, die Sektoren zusammenzudenken, wie man den Care-Sektor nicht massiv besser finanziert. Weil die Frauenlöhne werden nicht einfach plötzlich steigen, wie die Kitas und die Spitäler und die Altersheime nicht mehr Geld zur Verfügung haben. Das sind nicht einfach böse Kita-Leiterinnen, die ihren Mitarbeiterinnen sich weigern, den anständigen Lohn zu zahlen. Die können gar nicht mit den Budgets, die sie haben. Oder dann müssen sie bei den Elternbeiträgen massiv rauf. Und dann wird die Kinderbetreuung zum Luxusgut, oder? Dass man anständige Löhne zahlen kann. Also das beißt sich. Und wir können nicht, also die Löhne von den Frauen sind aus ökonomischen Gründen tief, weil der Care-Sektor unterfinanziert ist und nicht aus ideologischen Gründen. Und wegen dem ist das wie, also das beißt sich in den Schwanz, es braucht mehr Geld. Wenn wir gute Löhne wollen für Frauen, brauchen wir ganz viel Geld in diesen Sektor. So. Plus finde ich auch nicht, dass 50-50, das ist so eine Vorstellung, die man hat vom idealen Modell und ich glaube für viele Leute mag das ein ideales Modell sein. Aber ich kann mir auch ein gutes vorstellen, dass man glücklich werden kann mit einem 100-0-Modell oder mit einem 80-20-Modell. Also ich finde, wir brauchen mehr Handlungsspielräume, mehr Freiheit für die Leute, dass sie schauen können, wer hat Lust auf was. Und weniger ein Modell vorschreiben, wo wir irgendwo hergeleitet haben, das ist jetzt das Emanzipative. Wo man darum Kinderbetreuung nicht mehr als etwas Negatives und etwas irgendwie, was ihm hindert an der Emanzipation oder was auch immer, anschaut, sondern als schöne Arbeit, wo ihm ganz viel gibt und wo man durchaus gerne machen kann, wie die Bedingungen stimmen, dann gibt es auch kein Problem damit, wie man mehr Kinderbetreuung leistet. Also das, wie zu sagen, Frauen sollen weniger Kinderbetreuung leisten, hat auch immer schon wieder eine Abwertung von dieser Arbeit beinhaltet. Und mit dem, gegen das wehre ich mich. Ich finde, wie Frauen gerne Kinder betreuen, dann will ich sie nicht dafür kritisieren, sondern ich will sie dafür feiern und für bessere Bedingungen kämpfen und Anerkennung für die Arbeit, die sie leisten.
Mhm. Und in dem Fall auch gleiche Bedingungen für alle oder einfach gleiche Bedingungen. Eben das auch, manchmal gibt es ja, dass irgendwie zwei Personen mehr als 50% arbeiten, das hast ja du auch angetönt.
Also das ist die Regel.
Genau.
Ja. Das ist die Regel. Also das 100% Pensum gemeinsam oder allein reicht in der Schweiz eigentlich in sehr seltenen Fällen.
Eben so eine Finanzierung, aber wie würde es konkret aussehen, woher das Geld nehmen?
Woher das Geld nehmen? Oder das kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie weit wir gehen, aber das ist keine Hexerei. Also da muss man nochmal betonen, die Schweiz ist im europäischen Vergleich. Gibt so wenig Geld aus wie kein anderes Land für den ganzen Sektor. Also das ist nicht ein ökonomisches Rätsel, das wir lösen müssen, sondern das ist der politische Wille, den es braucht. Und man kann sich in benachbarten Ausland orientieren und dann sieht man ganz viele Möglichkeiten. Natürlich haben andere Länder zum Teil höhere Steuern. Über das müssen wir sicher auch reden in der Schweiz. Also wir haben natürlich sehr tiefen Steuerfuss und mit so tiefen Steuern kann man natürlich nicht anständigen Sozialstaat finanzieren, einverstanden. Aber dass wir das nicht machen, hat einfach massive Konsequenzen für all die Leute, die Kinderbetreuungsarbeit leisten. Wegen dem finde ich, das gibt Instrumente. Steuern ist das eine, Umverteilung innerhalb von Ausgaben oder von Sektoren ist das andere. Wir können auch sehr produktive Sektoren, wie zum Beispiel der Bankensektor oder Dienstleistungs, nicht personenbezogen, also Versicherungssektor, könnte man besteuern, direkt zum Umverteilen in den Care-Sektor. Und man muss auch über Geldpolitik reden. Also die Schweiz hat eine eigene Währung, eine souveräne Währung. Die Nationalbank hat viel mehr Möglichkeiten, was sie mit dem Geld machen können. Das macht jetzt die USA machen das ein bisschen vor, was möglich ist. Also wir müssen dort wie auch eine neue Einstellung haben zu der Verantwortung und zu der Aufgabe von der Nationalbank zum Beispiel. Aber ich bin nicht Ökonomin. Von dem her kann ich das auch nicht verteufeln, aber es ist keine Hexerei. Es ist auch nicht übertriebene Forderungen oder so. Eben, wie man schaut, dass es in anderen Ländern längst Normalität ist.
Die Ideen sind also da. Wo steht ihr, jetzt eben auch als Aktivistinnen, wo steht ihr in Bezug auf diesen Punkt? Oder auf die Ideen?
Ja, wir sind eine grosse Aktivistinnengruppe und probieren uns, wo wir ja eben viele von uns sind, entweder Mütter oder in der Kinderbetreuung tätig. Das heisst, die Zeit ist ein prekäres Gut und wir haben so die Regeln, wir machen alles, was wir Lust drauf haben und möglichst ohne Druck. Das heisst, manchmal läuft dann ganz viel und wir sind mega lobbymässig unterwegs und sind gut informiert, was gerade im eidgenössischen oder auch im lokalen Parlament läuft. Wir schreiben Briefe und haben zwischendurch auch mal kleinere Erfolge, zum Beispiel in der Stadt Bern mit der Angleichung von Tagesschulen und Tagis. Und manchmal brauchen wir aber auch wieder Zeit zum Anlauf holen und dann ist es mehr DKDM, mehr ein Austauschgefäß, wo wir das finde ich sehr wichtig, oder der Erfahrungsaustausch, eben weil es so privat ist, haben ganz viele Frauen und Mütter das Gefühl, ja, irgendetwas habe ich falsch gemacht, weil funktioniert das nicht mit der Erwerbsarbeit, ich habe einen Lohn, der mich eigentlich abhängig macht von meinem Partner, ich bin überlastet, gehe vielleicht sogar schon richtig irgendwie eine Depression oder zumindest geht es mir nicht gut. Irgendetwas habe ich falsch gemacht, ich bin doch gut ausgebildet, ich bin doch emanzipiert, was ist mit mir nicht gut? Und dort ist es einfach auch sehr wichtig, die Räume zu haben, um sich zusammen zu verständigen und austauschen und zu merken, hey, und das geht im Fall der allermeisten so und das ist nicht die Fehler. Du hast nichts falsch gemacht, sondern es sind Bedingungen. Und das ist auch etwas Wichtiges, wo in der EKDM stattfindet, neben dem politischen Output, den wir manchmal haben und manchmal weniger.
Jetzt haben wir über das Geld auch geredet. Du hast vorhin noch die Zeit angesprochen. Was sind dort eure Forderungen?
Zeit und Geld sind oft sehr stark verschränkt. Also wenn man natürlich einen Mutterschutz und eine Elternzeit fordert, dann geht es um Zeit mit dem Kind, wo man will, wo man braucht. Zeit für den eigenen Körper, dass der sich erholen kann nach so einem krasse Ereignis wie eine Geburt. Und vielleicht können wir auch noch sagen, ich habe vorhin ein bisschen mehr auf die unzahlte Arbeit fokussiert, aber beides ist eben auch in den Kitas wichtig oder in den Tagesschulen. Und dort sind die Löhne tief, das stimmt, und das ist störend, aber wenn man Betreuerinnen fragt, warum sie eben einen grossen Teil, das ist wirklich krass zu zahlen, oder nach der Ausbildung nicht in so einer Institution arbeiten wollen, dann ist es oft gar nicht der Lohn an erster Stelle, sondern dass sie nicht so arbeiten können mit den Kindern, wie sie es gelernt haben und wie sie wissen, dass es richtig ist. Und das hat mit Zeit zu tun, oder? Mit dem Personalschlüssel, wie viel erwachsene, ausgebildete Personen stehen, gibt es pro Kind oder wie viele Kinder muss man gleichzeitig betreuen? Hat man Zeit, sich einem Kind zu widmen, wenn man merkt, dem geht es nicht gut, das hat Abschiedsschmerz, oder geht es nicht, weil man drei Kinder hat, die man wickeln muss, gleichzeitig. Und dort ist, glaube ich, die können sehr gut beschreiben, was das mit dieser Arbeit macht und was das mit der Motivation für einen Beruf macht, wenn man keine Zeit hat für Kinder, weil es zu viele Kinder sind und zu wenig Betreuerinnen.
Also dort mehr Zeit in dem Sinne.
Zeit gibt es aber nur, wenn man mehr Leute anstellt, kleinere Gruppen macht, gute Räumlichkeiten hat und das geht nicht ohne Geld. Wegen dem ist Zeit und Geld ist halt sehr verschränkt.
Jetzt ein Tag als Mutter in einer idealen Betreuungswelt. Wie würde der für dich aussehen?
Also sagen wir jetzt so ein dreijähriges Kind, nicht ein ganz kleines, weil mit einem Baby möchte ich gerne den ganzen Tag verbringen. Mit einem dreijährigen Kind dann würde man halt auch gleich relativ früh aufstehen, weil die Kinder stehen einfach früh auf. Also ausschlafen ist noch dann eine Illusion. Und dann hat man aber einen ruhigen Morgen, wo man sich genug Zeit nehmen kann, für alles, was es braucht, anlegen, das Morgenessen, auch nochmal vielleicht irgendwie, dass jemand verrückt wird, dass man Zeit hat für das. Dann kann man sich auf den Weg machen und man kann gemütlich spazieren zu einer Kita, die in der Nähe ist, in der Nachbarschaft. Man kann dort hergehen, hat genug Zeit, um das Kind zu verabschieden. Hat eine Bezugsperson, die das Kind kennt, die vielleicht sogar jeden Tag die gleiche ist, idealerweise. Wo man kann das Kind übergeben kann, mit einem guten Gefühl. Und dann geht man arbeiten, hoffentlich in einem Beruf, den man gerne macht, wie es in der Betreuung ist oder auch sonst. Und hoffentlich mit der nötigen Anerkennung und Wertschätzung. Und dann so, ich würde sagen, so gegen die 4 spätestens, kann man das Kind wieder holen. Also ich persönlich, aber das sind natürlich unterschiedlich, die Menschen unterschiedlich und wegen dem braucht es Handlungsspielräume und nicht so müsst ihr es machen, sonst seid ihr nicht emanzipiert. Ich persönlich würde hätte gerne kurze Arbeitstage, aber jetzt nicht unbedingt zum Beispiel nur einen Arbeitstag, also ein ganzes tiefes Pensum. Aber das hängt natürlich mit meinem Beruf zusammen, den ich sehr gerne mache. Von dem her, es gehört immer zusammen, wie man einen Job hat, wo man vor allem im Stress ist und eigentlich nicht keine Befriedigung rauszieht, dann verstehe ich auch sehr gut, wie man sagt, nein, und eigentlich will ich lieber mein Kind betreuen, das ist die schönere Arbeit.
Und gibt es eine Gefahr, dass da zum Beispiel Geschlechterrollen verfestigt werden bei so einem Modell?
Ja, das wäre eine spannende Frage. Was würde passieren, wenn auf einmal Kinderbetreuung gut finanziert wäre und gut gesellschaftlich wertgeschätzt wäre? Es könnte ja auch sein, dass es dann plötzlich attraktiver oder auch möglicher würde werden für Männer, die Arbeit zu übernehmen. Also ich weiss es nicht, das ist eine Hypothese, aber ich finde es nicht so eindeutig, was dann passiert. Und unter dem Strich ist das für mich wie die nachgelagerte Frage. Also es würde mich auch interessieren, was passiert denn? Aber viel wichtiger, also wie jetzt nicht passiert, dass sich 50-50 sich daraus ergibt. Aber die Menschen glücklich sind, die Kinder betreuen, dann denke ich mir, das ist eigentlich nicht so ein Problem. Also, wie soll ich sagen, mein Ziel ist nicht, dass Frauen weniger Kinder betreuen und Männer mehr Kinder betreuen, sondern mein Ziel ist, dass die Menschen, unabhängig vom Geschlecht, die Kinder betreuen, dass es denen gut geht und dass es den Kindern gut geht. Und ob es mehr Frauen sind oder nicht, dann wäre es eine spannende Frage, warum ist das so? Aber das finde ich das weniger grosse Problem, wie es diesen Frauen gut geht.
Was steht jetzt als nächstes bei euch bei der EKDM an?
Ja, wir haben ja auch normalerweise machen wir zum 14. Juni unsere legendäre Kinderwagen-Demo, die im 2019 zum ersten Mal stattgefunden hat. Ich habe es vorhin gesagt, wir probieren uns keinen Druck zu machen und wir haben es dieses Jahr nicht geschafft. Es hat niemand Zeit gehabt und Energie, um das so reissen, wie man sollte. Wegen dem gehen wir einfach als Block gemeinsam an die Demo zu Bern. Und in anderen Städten gibt es auch EKDM-Frauen, die auch ihre Sachen machen. Und am Abend gehen wir in den Gaskessel feiern. Deine Mutter macht Party. Wir haben vom Kessel eine Party geschenkt bekommen. Und das finden wir super. Also wir tun uns dieses Jahr ein bisschen mehr feiern und ein bisschen weniger arbeiten.
Simona, merci vielmals. Bist du hier bei uns im Studio gewesen? Du hast ein letztes Lied noch mitgenommen. Eins haben wir immer noch genommen. Was ist das für ein Lied?
Das ist ein Lied von Sophie Hunger, das sie auf dieser Platte «Ich liebe dich», was sie zusammen gemacht hat mit dem Faber und mit dem Dino Brandao. Ich liebe die Platte und finde das ganz ein schönes Lied. Und in diesem Lied geht es auch unter anderem um den 14. Juni und wegen dem habe ich das mitgebracht.
Kommt er eine Rote auf die Kinder im Bauch? Die lebenden Toten bringen mir einen Schluch. Jetzt geht's mir besser, jetzt bin ich froh. Eins haben wir immer noch, eins haben wir immer noch, eins haben wir immer noch. Ein grosses Glas Wasser auf die Hoffnung in mich. Auf den 14. Juni noch, auf den Frauenchor.
Du hörst bei aller Liebe. Wir haben heute über das Grossziehen von Kind und Bedingungen dazu in der Schweiz geredet. Im Studio zu Gast war Simona Isler, Aktivistin bei der Eidgenössischen Kommission Deine Mutter und Historikerin. Monika, was ist dir jetzt noch so besonders geblieben von diesem Gespräch?
Also am meisten geblieben ist mir die Idee von Transferzahlungen, die Simona hat erzählt. Also Transferzahlungen, ähnlich analog wie Landwirtschaft, wo man eigentlich eben auch zahlt, für das unser Land schön aussieht und dass die Bauern und Bäuerinnen das gestalten. Und ähnlich sollte man so Zahlungen machen, also nach der Idee von Simona Isler oder der Eidgenössischen Kommission, deine Mutter, dass allen Leuten, die Kinder grossziehen, eben Zahlungen zustehen, weil sie einen Dienst der Gesellschaft machen. Das finde ich total, hat mir total eingeleuchtet. Und dir, Livia?
Ja, Phil, ich habe es sehr inspirierend gefunden. Ich glaube so auch, ich finde es einfach auch gut, so als Ausgangslage sich zu überlegen, ja, was wünsche ich mir, was hätte ich gern und dort nachher anzusetzen.
Wenn du jetzt, was zuhörst, willst du up-to-date bleiben über unsere Sendung, dann kannst du jede nachhören oder auch auf Insta uns folgen und schauen, was wir so machen und uns natürlich auch liken. Die nächste, wie alle Liebe-Sendung, kommt am 7. Juli, wie immer, am Sonntag vom 5. bis 6.
Doof, Rabe geht jetzt weiter mit der Sendung «Ja dran». Schön, hast du zugelassen. Am Mikrofon verabschiedet sich Livia.
Und Monika. Ciao zusammen.
Bei aller Liebe.
Bei aller Liebe.
Bei aller Liebe.
Wir müssen reden.
Bei aller Liebe. Wir
müssen aller reden. Liebe. Aber wir müssen reden.
Hier auf Radio Rabe.
Radio Rabe. Rabe. Rabe, Rabe, Rabe.